Ja, und wir sind hier in der Sendung Trotz alledem, die sich beschäftigt mit Alternativen zur Konsumentia und zu einer Profitwirtschaft, die nur die Kapitalrendite im Blick hat. Wir haben gehört, David Schweikart, einen US-Publizisten, der das Buch geschrieben hat, After Capitalism, nach dem Kapitalismus. Und er war zu Gast in München. Achim Brandt hatte ihn eingeladen, hat ihn auch übersetzt. Achim Brandt ist jetzt auch zu Gast hier bei Lora. Und wir wollen das ein bisschen vertiefen, denn das ist ja nun wirklich eine kleine Revolution in den Köpfen, dass wir das Kapital und die Geldfunktionen demokratisieren, aber den Markt für Waren und Dienstleistungen behalten. Das heißt, das ist ein bisschen eine Gedenke, die wir noch gar nicht gewöhnt sind.
Ja, das ist, ich glaube, das ist ein großer Fortschritt. Ich habe selber vor 12 Jahren ungefähr, bin ich im Prinzip auf eine ähnliche Lösung gekommen, dass man eben den Markt eigentlich nicht durch Planung ersetzen muss, um den Kapitalismus abzuschaffen. Und dass es überhaupt ein Fehler ist, Kapitalismus und Marktwirtschaft in einen Topf zu werfen. Das ist ein verbreiteter Fehler, sowohl der Verteidiger des Kapitalismus, wie Milton Friedman oder so, die sagen sofort, wenn ihr Kapitalismus nicht wollt und die Ausbeutung nicht wollt, dann wollt ihr offenbar eine zentrale Planwirtschaft und wohin das führt, habt ihr ja im Ostblock gesehen. Also die leugnen, dass es sowas geben könnte wie eine ausbeutungsfreie Marktwirtschaft, wo die Produktionsmittel allen gehören und Demokratie herrscht. Und einen ähnlichen Fehler machen dann aber auch leider die Linken, die auch sagen, wer den Kapitalismus nicht haben will, der muss die ganze Warenwelt abschaffen und den Markt und womöglich sogar noch das Geld abschaffen und auch die Bezahlung der Arbeit, also dass man mit Arbeit Geld verdient und je mehr man arbeitet, mehr Geld verdient, das wäre alles schon Kapitalismus und man müsste davon wegkommen und sozusagen das Fernziel, was Marx formuliert hat, jeder arbeitet so viel er kann und schafft und jeder nimmt sich nach seinen Bedürfnissen, das könnte man also auf einen Schlag einfach verwirklichen. Und da ist, glaube ich, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet von beiden Seiten. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass David Schweikart hier diesen Mittelweg ausformuliert hat. Und
wenn wir das nochmal zusammenfassen, worin dieser Mittelweg besteht, dann besteht es darin, dass der Kredit und die Investition sozusagen demokratisiert sind. Also wir haben dann keine Finanzmärkte mehr, sondern wir haben zum Beispiel das, was man heute bei den öffentlich-rechtlichen Sparkassen auch hat. Und die vergeben auch die Kredite. Man kann dann einen Kredit beantragen als Unternehmen. Aber das Unternehmen kann entweder genossenschaftlich geführt sein oder es kann ein öffentlich-rechtliches Unternehmen sein oder eben auch ein marktwirtschaftliches. Also es gibt dann noch das Unternehmertum. Es gibt aber statt der Löhne dann eine Beteiligung am Gewinn. Also auch ein neues Denken da beim Thema Arbeit.
Ja, der Gewinn wird eben neu definiert. Also wenn jetzt die ganze Firma allen Mitarbeitern gehört, dann wird ja nicht mehr von den Einnahmen erstmal der Lohn abgezogen und man achtet darauf, dass die Löhne möglichst niedrig sind, damit der Gewinn hoch ist. Dann würde sich da ja selber ausbeuten auf die Weise, sondern es werden nur die Materialkosten abgezogen und alles, was dann verbleibt, wird aufgeteilt, wandelt sich um in Einkommen der Mitarbeiter und die können dann demokratisch bestimmen, ob vielleicht der eine mehr kriegt und der andere weniger, je nach Einsatz oder auch wie viel Erfahrung er hat und so weiter. Also der Gewinn ist neu definiert und das soll dann in den genossenschaftlich organisierten Firmen eben der Fall sein. Es muss auch einen öffentlichen Dienst noch geben daneben, so wie heute auch. Und es darf auch kleine, noch kapitalistisch organisierte Start-ups geben, wenn jemand eine neue Idee hat und möchte das erstmal in eigener Regie aufziehen und sich noch nicht reinreden lassen von den Mitarbeitern, dann kann er das eine Zeit lang machen.
Was ist denn daran kapitalistisch?
Das ist also, dass er praktisch den Mitarbeitern sagt, ihr dürft nicht bestimmen über die Politik der Firma und ich vereinbare mit euch einfach einen Lohn und damit ist alles abgegolten. Und wenn wir jetzt mehr Gewinn machen, dann fällt der Gewinn zunächst mal an mich als den Unternehmer und Patron. Wenn wir keinen Gewinn machen, dann seid ihr gut dran, weil ich habe den Lohn euch zugesichert, dann ist es mein Risiko.
Also dann habe ich das vorhin falsch verstanden. Mhm. Also in diesen Unternehmen ist dann doch noch ein ganz normales Lohnverhältnis.
Also bei den genossenschaftlich Organisierten ist eben kein Lohnverhältnis mehr, was vielleicht auch den Nachteil hat, wenn die Firma in einem Jahr mal keinen Gewinn macht, dann ist eigentlich nichts zu verteilen da. Also was dann passiert, ist nicht weiter ausformuliert.
Aber man könnte ja auch bei einem freiwirtschaftlichen Unternehmen die Beteiligten, die Lohn, also die Beschäftigten als Gewinnbeteiligte entlohnen.
Ja, da gibt es sicher Übergangslösungen. Mhm. Es gibt ja auch heute schon Gewinnbeteiligungen in einigen Firmen. Manchmal wird es allerdings dann wieder, ist eigentlich nur eine Schlawiner-Lösung, nämlich dass man sagt, 20% von eurem Lohn wird jetzt nicht mehr ausbezahlt, sondern wird nur dann ausbezahlt, wenn die Firma auch einen Gewinn macht. Mhm. Also das ist dann keine Gewinnbeteiligung, wie es hier vorgesehen ist, sondern die Idee ist, dass man zusätzlich zum normalen Lohn auch noch einen Anteil des Gewinns bekommt oder dass eben überhaupt es gar keinen Lohn mehr gibt, sondern nur die sämtlichen Einnahmen abzüglich der Instandhaltung und Abschreibungskosten dann ausgezahlt werden als Gewinn. Also es gibt Übergangsmöglichkeiten.
Aber das Entscheidende ist eben, dass vor allen Dingen das Kreditwesen demokratisiert ist und darin enthalten auch eine Investitionskontrolle, eine demokratisierte. Das heißt, dass die Banken, die öffentlich-rechtlichen Banken, dann auch sagen würden, Kredite gibt es nur unter diesen ökosozialen Rahmenbedingungen, die in unserer ökosozialen Marktwirtschaft nun da sind. Und es müsste dann also keine privatwirtschaftlichen Kredite mehr geben. Es gäbe dann kein privatwirtschaftliches Kapital als Investor mehr.
Ja, in der Economic Democracy soll unterschieden werden zwischen den Geldern, die für Investitionen an die Firmen gegeben werden und dem privaten Sparbereich und Konsumentenkrediten. Also er will nach wie vor auch Sparkassen und Bausparkassen bestehen lassen, wo dann jemand, der dort spart, vielleicht tatsächlich positive Zinsen bekommt als Lohn dafür, dass er dort 10 Jahre lang sein Geld einzahlt. Und dafür andere, die dann ihren Bausparkredit bekommen oder einen Konsumentenkredit, müssen auch wieder Zinsen zahlen. Aber diese Sphäre muss völlig getrennt bleiben von den Geldern, die für Investitionen verwendet werden. Und die sollen nämlich durch eine Steuer eingesammelt werden, durch eine Kapitalsteuer, die alle Firmen zahlen müssen dafür, dass sie das Recht haben, die Produktionsmittel zu verwenden. Es ist nämlich auch die Idee, dass die Produktionsmittel nicht einmal Eigentum dieser Genossenschaften sind, sondern auch die haben das praktisch nur als Lehen bekommen von der Gesamtgesellschaft und sind verpflichtet, das pfleglich zu behandeln. Und wenn sie es nicht mehr brauchen, vielleicht weil die Firma dicht macht, sowas kann auch mal vorkommen, dann müssen sie das möglichst ungeschmälert wieder zurückgeben. Also da sind Verpflichtungen und eine der Verpflichtungen ist, diese Kapitalsteuer zu zahlen. Und dann geht es an ein nationales Bankensystem, das verteilt es wiederum an die Regionen. Pro Kopf heißt es, also Regionen mit viel Bevölkerung kriegen mehr. Das ist gleichzeitig also auch eine Entwicklungshilfe für arme Regionen. Und dann wird es verteilt an Firmen, in erster Linie an solche, die viele Jobs schaffen, Arbeitsplätze. Vorbild ist diese Genossenschaft Mondragon im Baskenland. Da wird also auch hauptsächlich dorthin investiert, wo Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber gleichzeitig werden voraussichtlich ökologische Gesichtspunkte und Gleichberechtigungsgesichtspunkte mit berücksichtigt.
Das heißt, es ist immer im Zentrum der Gedanke der Entwicklung, der Gedanke an die Gesamtheit und der Gedanke an das Gemeinwohl. Und da möchte ich mal einspielen, ein kleines Ratespiel, nämlich über eine mögliche Verfassung, die wir dazu brauchen. Hören wir mal, wie sich das anhören könnte.